Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Neil Young, der sagt, meine Musik soll nicht mehr auf Spotify laufen. Joni Mitchell sagt es genauso, meine Musik soll nicht mehr bei diesem Streaming-Dienst gehört werden können. Der Grund, sie protestieren gegen einen Podcaster, Joe Rogan heißt der. Dessen Podcast, sagen viele Wissenschaftler, verharmlost die Corona-Pandemie. Und Spotify reagiert jetzt. Über diese Reaktion wollen wir gleich reden, ob sie angemessen ist. Aber vorher fasst Pusa Thiam die ganze Geschichte zusammen.
Ende letzten Jahres im Dezember suggerierte Impfkritiker Robert Malone in Rogans Podcast unter anderem, die Pandemie sei geplant gewesen und es seien Behandlungsmethoden unterdrückt worden, um die Corona-Impfungen durchzusetzen. Der Mediziner hatte zuvor bereits irreführende Aussagen verbreitet und wurde einen Tag vor der Aufnahme des Podcasts von Twitter gesperrt. Darauf hatten neben den beiden Musiklegenden 270 Menschen aus Wissenschaft, Medizin, Physik und Gesundheitswesen einen offenen Brief an Spotify geschickt. Gründer und Chef von Spotify, Daniel Ek, hat gestern in einem Blogpost angekündigt, künftig alle Beiträge zu Covid-19 mit einem Hinweis zu versehen, der Nutzerinnen und Nutzer zu wissenschaftlich fundierten Informationen aus verlässlichen Quellen führen soll. Und auch Moderator Joe Rogan hat jetzt auf seinem Instagram-Kanal ein 10-minütiges Video gepostet, in dem er sagt, dass es ihm leid tue, er ein großer Fan von Neil Young sei und gleichzeitig seine Podcast-Sendung mit seinen Gästen verteidigt.
I do not know if they're right. I don't know, because I'm not a doctor, I'm not a scientist. I'm just a person who sits down and talks to people and has conversations with them. Do I get things wrong? Absolutely, I get things wrong. But I try to correct them. I'm interested in finding out what the truth is.
Er meint, er wisse nicht, ob die Aussagen stimmen, denn er ist kein Doktor und kein Wissenschaftler. Er unterhält sich einfach mit den Menschen und mache dabei Fehler. Aber er sei auf der Suche nach der Wahrheit. Dazu sei gesagt, es ist nicht irgendein Podcast. Spotify hat sich im letzten Jahr für 100 Millionen US-Dollar die Exklusivrechte an diesem Format gesichert. Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Publizistin, sagte uns heute im Programm auf die Frage, wie viel Verantwortung denn Spotify redaktionell zugesprochen werden sollte, um keine Falschinformationen weiterzugeben.
Wir wollen uns doch darauf einlassen, dass wir noch live Diskussionen führen können, die nicht geplant sein müssen, in denen ab und zu mal etwa jemand etwas nicht richtig macht und dann kann das hinterher richtig gestellt werden. Ja, das ist ein Diskurs. Aber ich wehre mich tatsächlich auch gegen diesen Begriff des absoluten wissenschaftlichen Faktums. Ich bin da einfach bei Sokrates, der eigentlich seine ganzen Klassen damals damit gemacht hat, immer nur zu fragen, ist das so?
Ist das so? Oder brauchen Konzerne wie Spotify eine Marktregulierung?
Die Frage leiten wir weiter an Thomas Knüver. Er ist Medienblogger und Digitalberater. Er hat einen eigenen Podcast auf Spotify, aber kein Abo. Schönen guten Abend, Herr Knüver.
Schönen guten Abend. Also unser Podcast, muss man dazu sagen, den gibt es auf allen Plattformen. Also
klar.
Jeder, der einen Podcast macht, kann ihn einfach durchleiten. Also sind wir auch auf Spotify. Ich persönlich habe dort allerdings kein Abo, sondern bei einem anderen Musikdienst, dessen Namen man im öffentlich-rechtlichen Radio nicht nennen sollte.
Wunderbar. So viel also vorab. Jetzt die Frage, was halten Sie denn von Spotifys Ankündigung, diese Hinweise zu wissenschaftlichen Informationen dann vor solche Podcasts zu setzen?
Es ist ein erster Schritt. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen einen Schritt zurücktreten und sich angucken, was Spotify ist. Die New York Times hat heute geschrieben, hat Spotify eine Identitätskrise und ich glaube, das beschreibt es sehr gut, weil eigentlich machen die ja Musik und sind dann jetzt in einem zweiten Schritt in den Bereich Podcast gegangen und haben gedacht, wir machen das so wie Musik, weil bei Musik achtet ja auch keiner drauf, was da jetzt ausgespielt wird. Und mit einem Mal sehen sie sich eben konfrontiert mit Inhalten, die problematisch sind. Und ich glaube, was man im Fall Joe Rogan auch noch anführen muss, ist ein Detail, das ich für sehr wichtig halte. Denn im Gegensatz zu unserer bescheidenen kleinen Food-Podcast bekommt Joe Rogan Geld, damit sein Podcast exklusiv auf Spotify stattfindet. Das sollen angeblich 100 Millionen Dollar gewesen sein. Und ich glaube, da reden wir dann über eine etwas andere Schleife, weil in diesem Moment Spotify nicht einfach nur eine Ausspielstation ist, die sich irgendwie demokratisch verhält, sondern in diesem Moment verhält sie sich durchaus wie ein Verleger, der einen Inhalt kauft. Und ich glaube, deshalb muss man den Fall Joe Rogan ein bisschen besonders behandeln.
Aber dieser Verleger, der sich dann einen Inhalt kauft, wenn das jetzt so geschieht, ist das dann die richtige Herangehensweise, einfach nur zu sagen, Achtung, hier könnten jetzt Informationen sein, da wissen wir auch nicht so richtig, ob das nun wahr ist oder nicht?
Ja und nein. Es ist mehr als das, was man in normalen Medien erlebt. Wir müssen einfach mal der Wahrheit ins Auge sehen, dass natürlich auch bei renommierten deutschen Verlagshäusern erst einmal Dinge erscheinen, die manipulativer Unfug sind und nicht annähernd was mit der Realität zu tun haben. Da fangen wir an bei der Boulevardpresse, zu der Verlage gehören wie Bauer, Burda, Funke. Und es endet bei Axel Springer, wo man durchaus die Frage stellen darf, ob das, was Bild und in Teilen die Welt veröffentlichen, nicht kein Deut anders ist als das, was Joe Rogan tut.
Da würde man jetzt ja argumentieren können, okay, dafür gibt es dann zum Beispiel einen Presserat. Also da gibt es ja ein Instrumentarium. Wie stark das nun ist, das ist eine andere Frage, aber es gibt ein Instrumentarium.
Das ist ja eine wichtige Frage. Also im Grunde, der Presserat macht ja nichts anderes als das, was Spotify jetzt gerade macht.
Aber braucht sozusagen Spotify einen eigenen Presserat? Das ist ja die Frage. Oder glauben Sie, dass Spotify das auch von alleine schaffen kann oder will?
Ich glaube, dass Spotify das auch von alleine schaffen kann. Ich habe den Gründer Daniel Ek mal getroffen. Der ist durchaus ein kluger Mensch. Und ich glaube, die sind gerade ein bisschen betroffen, also ein bisschen überrascht worden von der Welle, die da jetzt entsteht. Ich gehe davon aus, dass Spotify Stück für Stück Schritte unternehmen wird, zumindest die Podcasts zu regulieren, für die sie Exklusivrechte haben.
Bei YouTube, da gab es dann immer wieder die Diskussion, gibt es auch immer noch, dass das dann Zensur wäre. Wird sich Spotify diese Diskussion auch anhören müssen?
Von einigen Seiten definitiv, aber natürlich schreibt man viel zu schnell Zensur in diesen Zeiten. Aber ich glaube, auch da muss man wieder den Unterschied machen. Würde Spotify jetzt die Ausspielmöglichkeit für Podcasts kappen, die nicht von ihnen exklusiv bezahlt werden, ist das eine andere Situation, als wenn sie jemanden, den sie bezahlen, sagen, das, was du da machst, das wollen wir hier nicht mehr haben.
Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, wir haben gerade schon über den Presserat gesprochen, das ist, wenn Sie haben jetzt gesagt, Axel Springer zum Beispiel ist da so ein Beispiel dafür, das ist ja trotzdem noch eine etwas andere Medienwelt als die von Spotify. Gibt es da die gleichen Regeln für alle?
Meinen Sie jetzt bei Spotify? Mhm. Es ist natürlich so, dass die Sachen, die exklusiv bezahlt wurden, werden natürlich gefördert. Das ist vollkommen klar, aber das ist auch etwas, was aus der alten Medienwelt rübergetropft ist, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt das beliebteste Beispiel nehmen, die Bild hat halt ihre Volksprodukte und natürlich featuren die besonders stark, um Umsatz zu machen. Und genauso ist es halt so, dass beispielsweise die ARD auf Sendungen hinweist, die sie selbst produzieren. Auch das ist nicht anders als eine Förderung gewisser Inhalte, für die man zahlt, weil man selbst natürlich schöne Zahlen präsentieren möchte. Insofern finde ich das auch ganz normal eigentlich. Alles Weitere, was dann eben was den Algorithmus betrifft für nicht exklusive Inhalte und deren Ausspielung, das ist etwas, was durchaus wettbewerbsrechtlich interessant sein könnte, genauso wie halt der Facebook-Algorithmus oder der Google-Ad-Algorithmus wettbewerbsrechtlich interessant sein könnte.
Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff Identitätskrise genutzt. Spotify hat ja als Musikstreaming-Dienst angefangen. Mittlerweile gibt es auch einen Podcast oder 100 Podcasts zu jedem Thema. Haben Sie das Gefühl, dass das Unternehmen seine Rolle da auch finden kann?
Ich bin ziemlich sicher, dass die da ihre Rolle finden werden. Aber natürlich ist es einfach so, dass wir uns in einem hochdynamischen Markt bewegen. Der Markt für Podcasts ist in den letzten 5 Jahren, hat sich drastisch gewandelt. Zuerst in den USA, aber inzwischen auch in Deutschland, wenn wir halt jetzt solche Zahlen sehen wie vom Coronavirus-Update, den Podcast des NDR mit Christian Drosten und Sandra Ziesek, da muss man sich einmal vor Augen halten, das ist ein hochwissenschaftliches Format, das 1 Stunde, 1,5 Stunden dauert. Und wenn man jemand erzählt hätte, das wollen die Leute hören, hätten ja alle den Vogel gezeigt. Und faktisch haben die Abrufzahlen, die, wenn ich es richtig sehe, sich im Bereich von über 1 Million pro Ausgabe bewegen. Und das zeigt schon, dass einerseits die Medienwelt sich verändert, andererseits aber auch die Hörgewohnheiten oder die Mediennutzungsgewohnheiten sich sehr, sehr schnell verschieben und verändern. Und da kann man ehrlich gesagt als Unternehmen nicht direkt immer die richtige Lösung finden.
Thomas Knüber, Medienblogger und Digitalberater hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, zur Frage, wie sich Spotify denn mit seinen Podcasts zu verhalten haben soll in der Zukunft nach dieser Diskussion rund um Neil Young. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.